Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Schön, dass Sie dabei sind. Vielleicht schon träge vom vielen Weihnachtsessen, vielleicht erschöpft von der Familie, vielleicht aber auch ausgeschlafen und endlich mal erholt. Wie auch immer, wir haben genau das richtige Programm heute für Sie, denn wir blicken schon einmal voraus auf einen Kinostart diese Woche. Die Schweizer Regisseurin Susanna Fanzun hat ein ganz besonderes Familienporträt über die Künstlerfamilie Giacometti gemacht.
Ich bin der Familie Giacometti schon früh begegnet. Die Geschichten im Märchenbuch Parevles Engiadinaises, eine Sammlung von Engadiner Märchen, haben mich um meine Kindheit geprägt. Stundenlang betrachtete ich die Bilder darin, gemalt von Giovanni Giacometti. Das Engadin, wo ich aufgewachsen bin, ist das Nachbartal des Bergells, wo die Giacomettis lebten. Die Berge, die Luft und das Licht sind dieselben.
Und in diesen Bergen hat sich Susanna Fanzun auf Spurensuche begeben. Gleich ist sie hier zu Gast. Außerdem blicken wir zurück, was in diesem Jahr alles in den sozialen Netzwerken los war. Wir leuchten wieder in den Maschinenraum des Kulturbetriebs. Und falls Sie noch nicht wissen, was die Slow-Art-Bewegung ist und warum es sich lohnt, länger vor einem Gemälde zu verharren als die statistischen 12 Sekunden, dann bleiben Sie dran. Das Bergell ist ein Tal im Schweizer Kanton Graubünden und in diesem Tal scheint im Winter monatelang die Sonne nicht. Die Bewohner erzählen sich die Geschichte, dass Gott, nachdem er die Welt erschaffen hatte, das Bergell betrachtete und fand, dass die Bergeller etwas Pech gehabt hatten mit ihrem schattigen Tal. Deshalb wollte er ihnen etwas schenken. Also hat er ihnen die Familie Giacometti geschenkt. Das ist eine Anekdote aus dem Dokumentarfilm Die Giacomettis von der Schweizer Regisseurin Susanna Fanzun. Der Film kommt am Donnerstag in die Kinos und Susanna Fanzun ist jetzt am Telefon. Guten Abend.
Buonasera, guten Abend.
Es ist ein epischer Film, eine Familiengeschichte, aber vor allem geht es um Vater und Sohn, also Giovanni Giacometti, den Maler, den Postimpressionisten, und um seinen Sohn Alberto Giacometti, Bildhauer und Maler, beide weltberühmte Künstler des 20. Jahrhunderts. Was waren denn die Schwierigkeiten, einen Film über die beiden, aber auch die ganze Familie drumherum zu machen, also über mehrere Generationen zu sprechen und auch diesen Film darüber zu machen?
Ja, es geht um die Annäherung an die Familie, die Alberto Giacometti, den berühmtesten Spross der Familie, umgeben hat. Das sind seine Eltern und seine Geschwister. Es ist eine Geschichte über zwei Generationen, in dem wir die Menschen kennenlernen, die Alberto umgeben haben, sehen wir auch ihn, den bekanntesten der Giacomettis, in einem neuen Licht. Und dieser Perspektivenwechsel, der hat mich interessiert. Also die Annäherung an das Kollektiv ist das Besondere. Das wurde noch nie in einem Film so erörtert. Ich erzähle von dem, was zwischen dem Malen der Gemälde in dieser Familie passierte. Diese Stimmung hat mich interessiert. Die Familie und das Tal, die Landschaft, das hat die Kinder geprägt und war entscheidend für deren Werdegang.
Ja, und sie zeigen auch Aufnahmen und Fotos, also seltene Aufnahmen und Fotos aus dem Haus der Familie im Dorf und erzählen auch die Lebensläufe der 4 Kinder von Giovanni Giacometti und seiner Frau Annetta Stampa, die ganz wichtig war für die Familie. Also, Sie haben gerade gesagt, das Familienleben hat die Kinder alle geprägt und die haben dann auch alle etwas Künstlerisches später gemacht. Haben Sie eine Erklärung dafür, wieso ausgerechnet in so einem abgeschiedenen Ort mitten in den Schweizer Alpen so eine herausragende Künstlerfamilie dort hervorgegangen ist?
Also beginnen wir mit dem Beginn des Films. Der Junge Alberto spielt in einer Höhle und kommt aus der Höhle raus und springt nach Hause an den Tisch, wo sich die Giacomettis ein Leben lang versammelten unter der berühmten Lampe, die auch immer wieder auf den Gemälden des Vaters und von Alberto selbst zu sehen ist. Also ich meine, das Geheimnis dieser Familie liegt hier unter dieser Lampe, an diesem Tisch, ein einfacher Tisch, doch der Austausch, der hier ein Leben lang stattgefunden hat, das unterscheidet diese Familie von vielen anderen aus der Zeit. Man muss sich vorstellen, im Winter ist es im Bergell, wie Sie einführend gesagt haben, früh dunkel, im Talboden hat es keine Sonne. Die Menschen saßen gerne beisammen in der warmen Stube oder Küche, da konnte vieles entstehen. Und die Giacomettis waren auch weltoffen und gebildet, sie lasen viele Bücher, was damals noch nicht Mode war im Bergell, wie eine Zeitzeugin sagt, und sie reisten. Also es war eine außerordentliche Familie.
Sie hatten auch gesagt, Sie wollten diese Natur zeigen, die die Familie umgeben hat. Also man sieht in dem Film ganz viele Landschaftsaufnahmen aus ganz großer Höhe. Und ich hatte mich gefragt, wie haben Sie das eigentlich aufgenommen? Waren das Drohnen oder haben Sie sich dann auf einen Berg gestellt? Und wie haben Sie versucht, diese Natur einzufangen? Denn es ist nicht immer die gleiche Einstellung oder die gleiche Art, wie Sie die Natur zeigen.
Also ich lebe ja im Engadin, das ist das Nachbartal des Bergells und das oberste Dorf im Engadin, Maloja, das gehört politisch zur Gemeinde des Bergells. Und diese Landschaft, in der ich auch lebe, begleitet uns und mein Kameramann war so freundlich, hat mir oft auch die Kamera ausgeborgen und ich habe viele Landschaftsaufnahmen hier im Engadin gemacht und im Bergell. Wir haben ganz unterschiedlich, also beim Drehen mit dem wunderbaren Kameramann Pierre Menel haben wir natürlich auch immer geschaut, was passiert hinten, vorne, auf der Seite. Also wir sind immer aufmerksam auch durch die Landschaft gegangen. Wir haben zum Teil mit Drohnen aufgenommen, aber dann eher fixe und sonst haben wir auch selbst die Perspektive gewechselt, also als Mensch in der Landschaft. Und in der Montage stellen wir die Kunst der Landschaft gegenüber. Wir machen Parallelen zwischen der Kunst und der Landschaft. Die Landschaft prägt uns, also ein Baum in Berlin ist ein ganz anderer Baum als einer, der hier im Engadin oder im Bergell wächst. Und Bruno Giacometti, der jüngste Spross der Giacomettis, der Architekt, sagte auch dieses Beispiel in einem Interview. Also ein Baum hier ist etwas anders als ein Baum, der am Meeresrand wächst. Wie ich vorhin sagte, der Film beginnt in der Höhle außerhalb des Dorfes Tampas, wo Alberto als Junge spielt. Der Junge ist umgeben von Stein und lebt in seiner imaginären Welt. Später wurde Alberto Giacomettis Atelier in Paris immer wieder mit dieser Höhle aus der Kindheit verglichen. Der Film beginnt, wie der Knabe aus der Höhle kommt und nach Hause springt, vorbei an Stützmauern, über die Brücke, wo man die Granitsteine im Flussbett sieht. Man sieht die Steindächer, die Gasse mit der Salajada, den Pflastersteinen. Dort haben die Giacomettis gelebt. Dieser Ort und diese Landschaft haben sie geprägt.
Und Sie haben ja einen Film über die Menschen gemacht, nicht über die Kunstwerke. Und trotzdem kommen die Kunstwerke ja in dem Film immer wieder vor. Also wie war Ihre Herangehensweise? Wie wollten Sie die Kunst zeigen?
Also ich hatte das Glück, dass ich eine Geschichte über eine Künstlerfamilie erzähle. Da gibt es ganz viel Selfies, eben diese Bleistiftskizzen, aufwendige Ölgemälde, schnelle Tuschzeichnungen, die das Leben der Familie illustrierten. Ich konnte eigentlich ihre Geschichte mit ihren Gemälden illustrieren. Also wir blicken mit ihren Augen ins Innerste der Familie. Ja, also wir sind auch der Kunst nachgereist, damit wir möglichst ab den Originalen die Aufnahmen machen können. Und da haben wir auch eine Farbkarte dabei gehabt, damit die Farben dann auch am Schluss wirklich stimmen, weil ich hatte bei den Recherchen auch Kataloge vor mir und da sah ich das gleiche Gemälde in völlig unterschiedlichen Farben. Und da sagte ich zu meinem Kameramann, sind wir zum Schluss gekommen, wir müssen so eine Farbkarte kaufen, damit in der Postproduktion die Farben dann wirklich auch die korrekten sind. Also wir haben keinen Aufwand gescheut und sind den Originalgemälden in Privatarchiven, Museen, an Ausstellungen quer durch Europa gefolgt, damit diese Gemälde, die im Film vorkommen, in möglichst guter und authentischer Qualität daherkommen. Und wir zeigen sie immer als Totale, das ist auch noch besonders. Also sie sind dem Zuschauer, der Zuschauerin gegenüber, wie die Gemälde den Künstlern gegenüber waren.
Also eine ganz aufwendige Produktion. Es wird am Anfang erzählt, dass es eben diesen engen Familienzusammenhalt gab, der die Kinder sehr geprägt hat und der, glaube ich, auch die Bindungen zwischen ihnen ein ganzes Leben lang sehr eng hat werden lassen. Und trotzdem, wenn man Alberto dann in seinem Lebensweg verfolgt, dann hat er sich ja für ein ganz anderes Leben entschieden. Also er ist nach Paris gegangen, er hat einmal geheiratet, später hatte er dann eine Geliebte. Und sie erzählen auch, dass er regelmäßig zu Prostituierten ging. Also das war für die Zeit ja dann doch auch kein bürgerliches Leben. Und sie lassen das aber so stehen, sie bewerten es nicht, sie bewerten nicht, ob seine Ehe glücklich war oder nicht. Und trotzdem wirkt es so ein bisschen wie ein, ja, ein Bruch ist vielleicht zu viel gesagt, aber einfach ein anderes Leben. Glauben Sie, das war zufällig gewählt oder ganz bewusst gewählt?
Ja, ich denke eher, dass er diesen Idealzustand, wie ihn seine Eltern ihm vorlebten oder vorgelebt haben, den konnte er eh nicht erreichen, weil das waren eh die Größten. Aber also ich denke, das ist noch schwierig zu beantworten. Also ich finde es schön, wie Sie sagen, dass ich es nicht bewerte. Mir war es ganz wichtig, dass ich diese zwei Seiten, die Sie erwähnen von Alberto, dass ich das nicht bewerte. Wenn ich im Bergell recherchierte, habe ich oft gemerkt, dass die Pariser Seite nicht sehr präsent waren. Und in meinem Dokumentarfilm bringt das Ernst Scheidecker, der Fotograf und Freund von Alberto, sehr schön auf den Punkt. Er sagt, wenn er in der Schweiz in Stampen war, dann hätte er der Mutter müssen folgen. Wenn er in Paris war, hätte er ein ganz anderes Leben gelebt. Und die Menschen in Paris hätten das fast nicht glauben können, dass er ein so anderer Mensch im Bergell war. Aber ich will im Film überhaupt nicht etwas Gutes oder Böses zeigen. Ich habe einfach versucht, das Spektrum, das in dieser Familie geherrscht hat, aufzuzeigen. Und das habe ich mit Zeitzeugen gemacht, also Zeitzeugen, die alle diese Giacomettis persönlich gekannt hatten. Das war für mich eine ganz wichtige Quelle der Recherche und auch für die Interviews, die ich dann letztlich gemacht habe. Und natürlich die große Recherche, was die Briefe anbelangt. Also ich habe auf diesen Originalquellen zurückgegriffen und dann diese Familiensaga zusammengestellt.
Ja, dieses Spektrum ist ja vielleicht auch etwas, was in uns allen existiert, aber was manchmal in der Rückschau dann so schwarz-weiß erzählt wird. Und da würde ich auch gerne nochmal was vom Anfang aufgreifen, weil Sie sagten, es war eine außergewöhnliche Familie, Sie sind gereist, Sie haben viel gelesen. Ist das vielleicht auch etwas, was uns heute schwerfällt zu begreifen, dass die Menschen früher, als es noch kein Internet und kein Telefon oder wo nicht jeder ein Telefon hatte, wo nicht jeder ein Auto hatte, dass manche zumindest trotzdem in Europa viel unterwegs waren, dass es einen regen Austausch gab und auch schon immer Menschen gab, die so kosmopolitisch waren?
Ich wollte einfach zeigen, wie diese Familie gelebt hat und wie sie interagiert hat. Also der Austausch zwischen den Familienmitgliedern und darum ist der Tisch, wo sich die Familie immer wieder gefunden hat, für mich so ein zentraler Ort, also der Dreh- und Angelpunkt der Familie, weil das, was da passierte unter dieser berühmten Lampe, die Giovanni in Gemälden festgehalten hat und auch später Alberto, da liegt vermutlich das Geheimnis auch. Es geht um diesen Austausch und das hat die Geschichte mit sich geführt, dass man spürt, wie weltoffen und gebildet auch diese Familie war, aber auch wie verbunden untereinander. Und auch die Toleranz hat mich persönlich sehr beeindruckt. Es brauchte Mut, eine Geschichte über so viele Personen zu erzählen. Und es wurde auch zur Kunst der Reduktion, denn ich musste dauernd zwischen wunderbaren Dokumenten entscheiden für das eine oder das andere. Und die Annäherung an das Kollektiv, das war die gute Idee und die schöne Herausforderung. Und es gibt noch einen interessanten Aspekt. Die Fotografen und Fotografinnen interessierten sich für das Atelier der Giacomettis in Stampa und in Maloja. Und ich habe mich auch für die Wohnung der Familie interessiert. Also historische Dokumente zu finden war gar nicht so einfach. Der berühmte Fotograf Ernst Scheidecker, der schon früh mit Alberto befreundet war in der Zeit, als dieser noch nicht berühmt war, Scheidecker, er hat auch in den Privaträumen der Giacomettis fotografiert und ich war stets auf der Suche nach Filmmaterial und dann habe ich glücklicherweise welches gefunden und in der letzten Schnittwoche konnten wir Ausschnitte von unbekanntem 8mm Filmmaterial, das Jahrzehnte in einem Keller lag, ins Projekt importieren. Da sieht man die Stube, die Küche mit den berühmten Stühlen. Jedes Kind hatte einen persönlichen Stuhl bekommen und eine Zeitzeugin meinte auch, es sei kein Zufall, dass Diego Giacometti, der Zweitgeborene der Familie Giacometti, Möbel entworfen hat und gestaltete.
Also ganz neue Einblicke. Die Giacomettis ab Donnerstag in den Kinos. Susanna Fanzun ist die Regisseurin. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Was mir heilig ist.
In der Umfrage unter Kritikerinnen und Kritikern von Theater heute ist Wiebke Mollenhauer im August zur Schauspielerin des Jahres gewählt worden für ihre Rolle in Sarah Kanes Gier. Christopher Rüping hat das Stück am Schauspielhaus Zürich inszeniert und die NZZ hat daraufhin geschrieben, so ergreifend ist Theater selten. Und genau diese Momente, diese besonderen Momente sind Wiebke Mollenhauer heilig.
Was mir heilig ist. Also heilig ist ein großes Wort und deswegen scheue ich mich jetzt nicht, kitschig zu sein. Ich glaube, was mir heilig ist, ist, wenn man mit einem offenen Herzen durchs Leben geht. Das würde konkret bedeuten, dass man nicht abspaltet, sondern eher die Verbindung sucht. Also zum Beispiel sich mit anderen Menschen verbindet, sich mit sich selbst verbindet, sich mit Musik verbindet, sich mit Tieren verbindet. Also zum Beispiel beim Theaterspielen, dass man sich so innerlich einstellt und so öffnet, dass es eigentlich, was ja fast unmöglich erscheint, aber dass wie ein Gedanke oder ein Gefühl oder ein Moment durch alle, die im Raum sind, durchgehen kann. Oder wenn man mit einem Kind spielt, dass man sich so öffnet, dass man da so wie mit eintauchen kann und auf eine Welle mit dem Kind kommt. Oder wenn man eine Taube zum Beispiel, die man vielleicht gewohnt ist zu hassen oder zumindest davon genervt zu sein, in ihrem Dasein wie erkennt und ja, wie bemerkt, dass es gar nicht so viel anders ist als das Dasein von einem selber. Ich glaube, zum einen ist es einfach richtig schön, wenn man das so erleben darf, diese Momente der Verbindung. Und zum anderen hat es die nützliche Folge, glaube ich, für die Welt, dass es kaum möglich ist, noch sein Gegenüber als Objekt zu nehmen, wenn man die Verbindung sucht. Genau. Ich glaube, das ist mir heilig, auch wenn es mir auf keinen Fall immer gelingt, aber das wäre so der Versuch. Und der, vielleicht ist der Versuch das Heilige, ja. Also ich glaube, im Theater jetzt ist es schon so ein Prime-Moment eher, dass man das Gefühl hat, jetzt sind gerade alle beieinander und wir sind gerade in dem einen Moment verbunden und nicht nur zeitlich, sondern auch tiefer. Das ist schon nicht so oft jetzt. Und im Leben, da ist es auch eher so überraschend, wenn es passiert. Es ist auch nicht so oft, ehrlich gesagt. Und wenn es dann passiert, dann ist es wie, als würde die Zeit kurz stillstehen. Und alles ist auf einmal richtig. Und das ist auch nicht so oft. Weil meistens habe ich schon das Gefühl, ich bin eher so am Hinterherrennen von Zeiten, Zusammenhängen, Funktionen. Und dann habe ich das Gefühl, das Leben findet jetzt gerade richtig statt.
Wiebke Mollenhauer darüber, was ihr heilig ist. Morgen erzählt an dieser Stelle die niederländische Autorin Pauline de Bock.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Generalintendant des Humboldt-Forums in Berlin, Hartmut Dorgerlo, hat für sein Haus die Bereitschaft bekräftigt, langfristig zu einem selbstständigen Teil der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zu werden. Dorgerlo sagte der deutschen Presseagentur, zunächst müsse aber die Reform der Preußenstiftung vollständig umgesetzt werden. Das betonte auch deren Präsident Hermann Partzinger. Wenn die Stiftung sich als Verbund autonom agierender Einrichtungen aufstelle, dann könne natürlich auch eine weitere Institution dazukommen. Die Sammlungen seines Hauses würden im Humboldt-Forum ohnehin eine zentrale Rolle spielen. Beide zählen zu den größten deutschen Kultureinrichtungen. Die Zusammenarbeit wird bisher aber durch finanzielle und personelle Strukturen erschwert. Die Musikexperten in Deutschland haben aus Sicht des Präsidenten der Musikhochschule Mannheim die eigenständige Musik der Ukraine nicht angemessen gewürdigt. Vielen seien die Unterschiede zwischen der ukrainischen und der russischen Kultur nicht bekannt gewesen, sagte Hochschulrektor Rudolf Meister der Deutschen Presseagentur. Musiker in Russland hätten sich teils bewusst, teils unbewusst von der europäischen Musiktradition distanziert. Die Ukraine habe sich über Jahrhunderte nach Westen orientiert. Klassische Musik genieße in der Ukraine ein höheres Prestige als in Deutschland. Da der Krieg in der Ukraine sich in die Länge ziehe, sei damit zu rechnen, dass die Musiker, die derzeit an einer deutschen Hochschule studieren, nach einem Studienabschluss dem deutschen Arbeitsmarkt erhalten blieben. Für einen Abschluss müssen sie die Aufnahmeprüfung nachholen. Diese war Geflüchteten zunächst nicht abverlangt worden. In China haben Behörden vor schädlichen Einflüssen durch westliche Weihnachtstraditionen gewarnt. So gab es in verschiedenen Provinzen Forderungen, in Einkaufszentren keine Weihnachtskarten und Geschenke zu verkaufen und auf Dekoration zu verzichten. Die Menschen sollten fremden Traditionen nicht blind folgen, hieß es. Ähnliche Aufrufe kamen auch von Schulen. Die chinesische Regierung verbietet das Christentum offiziell nicht. Allerdings werden alle zugelassenen Religionen staatlich beaufsichtigt. Vertreter des Ständigen Ausschusses des Politbüros forderten christliche Gruppen vergangene Woche auf, sich den sozialistischen Grundwerten und der chinesischen Kultur anzupassen. Die meist verbreiteten Glaubensrichtungen in China sind Buddhismus und Taoismus. Die Kommunistische Partei vertritt den Atheismus. Anthony Madu war gerade mal 10 Jahre alt, als ihn sein Tanzlehrer dabei filmte, wie er barfuß Pirouetten im Regen der nigerianischen Hafenstadt Lagos übte. Die Hollywood-Schauspielerin Viola Davis teilte das Video in sozialen Medien. 16 Millionen Menschen haben es sich angesehen. Inzwischen dreht Disney einen Dokumentarfilm über Madu. Der besucht mit 13 Jahren die Elmhurst Ballet School im englischen Birmingham. In einem Interview mit der BBC rät er anderen aufstrebenden Tänzern, hartnäckig zu bleiben. Es werde auf dem Weg Schwierigkeiten geben. Diese seien aber nur vorübergehend. Am Ende werde es sich lohnen.
Und jetzt lassen wir noch einmal das Jahr mit Blick auf die sozialen Medien Revue passieren. Einschneidend war auf jeden Fall, dass Twitter auf Wunsch von Eigentümer Elon Musk seinen Namen zu X ändern musste und sich dabei auch von seinem blauen Vogel als Logo verabschiedet hat. Außerdem hat X Konkurrenz bekommen durch Netzwerke wie Blue Sky vom ehemaligen Twitter-CEO Jack Dorsey und Threads vom Facebook-Mutterkonzern Meta. Der Großteil der Debatten, der hat allerdings noch auf den alten sozialen Netzwerken stattgefunden. Jenny Gensmer blickt für uns zurück.
Weil die Aktivisten Lützerath befreien.
Es ist Anfang Januar. Die Kölner Band Annenmein Kantereit spielt umringt von Menschen. Im Hintergrund Baumhäuser. Stoppt Braunkohle steht auf einer Flagge. Die Band will ein politisches Zeichen setzen. Den friedlichen Protest unterstützen gegen den Abriss von Lützerath. Dem Dorf am Braunkohletagebau Garzweiler 2 in Nordrhein-Westfalen. Dann beginnen die Räumungsmaßnahmen von Tagebaubetreiber RWE. Es kommt zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstrierenden. Das Video von im Matsch strauchelnden Polizisten und einem als Mönch verkleideten Aktivisten, der einen Beamten in den Schlamm schubst, geht viral. AktivistInnen hingegen berichten von Polizeigewalt und im Netz entspinnt sich eine Debatte um die Deutungshoheit nach den Ausschreitungen. Auf Social Media bleiben Protestaktionen von KlimaaktivistInnen von der letzten Generation ein Reizthema. Besonders polarisiert die schwarze Farbe auf der Kunstinstallation Grundgesetz 49 im Berliner Regierungsviertel. Was für eine Scheißaktion, kommentiert Grünen-Politiker Konstantin von Notz auf zu diesem Zeitpunkt noch Twitter. Über 1000 Menschen kommentieren diese Ansicht. Ein Hauptthema bei Twitter in 2023 ist Twitter selbst. Am 24. Juli finden viele Nutzende ein schwarz-weißes X auf ihrer Desktop-App und eine Meme-Flut, die das Verschwinden des blauen Vogels durch das X-Logo kommentiert. Im Zuge des Twitter-Umbaus hat Unternehmenschef Elon Musk tausende Mitarbeitende entlassen, die zu einem großen Teil mit der Moderation von Inhalten beschäftigt waren.
Twitter tritt nach Angaben der EU aus einem freiwilligen Abkommen zur Bekämpfung von Desinformation im Internet aus.
Hass und Desinformationen auf Twitter steigen merklich an. Besonders deutlich wird das nach dem brutalen Angriff der militant-islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober und Israels anschließender Offensive im Gazastreifen. Es verbreiten sich Videos, die brennende Gebäude in Gaza zeigen sollen, aber eigentlich die Meisterschaftsfeier eines algerischen Fußballvereins im Sommer zeigen. Ein anderes Video auf X suggeriert, ein israelischer Helikopter sei von Hamas-Kämpfern abgeschossen worden. Zu sehen war jedoch eine Szene aus einem Videospiel. In die Feeds werden nicht nur manipulierte und Fake-Videos gespült. Wegen der fehlenden Inhaltemoderation sehen Nutzende ungefiltert brutale Bilder von Leid und Gewalt.
Schaut mal, was die Raketen anrichten. Schaut mal.
Aber auch die Stimmen der Zivilgesellschaft werden hörbar. Der Deutsch-Palästinenser Abed Hassan wollte seine Familie besuchen und saß nach Kriegsbeginn in Gaza fest. In TikTok- und Insta-Videos beschreibt er die Situation auf den Straßen von Gaza. Innerhalb weniger Tage folgen ihm Zehntausende.
Alles weg.
In Israel geht ein schwarz-weißes Video viral, das das israelische Trio Uri Weinstock in einem Luftschutzkeller zeigt. Mit der Melodie von Simon & Garfunkels Sound of Silence singen sie eine düstere Hymne, in der sie die Regierung Netanyahu anklagen, weil sie den 7. Oktober nicht verhindert habe. Das Lied bricht mit dem Common Sense, geeint hinter der israelischen Regierung zu stehen, und fordert sie auf, abzudanken. Auf Social Media wird besonders schnell deutlich, wie eng der Diskurs über den Krieg in Gaza mit dem internationalen Klimadiskurs verknüpft ist. Greta Thunbergs öffentliches Bild als Galionsfigur der Klimabewegung bekommt Risse, als sie sich für die Plattform X mit einem Stand with Gaza-Schild ablichten lässt und einem Krakenplüschtier im Hintergrund. Ein antisemitisch aufgeladenes Symbol, von dem sie sagt, sie habe keine Kenntnis von der Bedeutung gehabt. Auf besetztem Land gibt es keine Klimagerechtigkeit. Der Sprechchor setzt ein, nachdem Thunbergs Rede in Amsterdam von einem Mann unterbrochen wurde, der sagt, er sei für eine Klimademo gekommen, nicht für politische Ansichten. Am Tag darauf distanziert sich Fridays for Future Deutschland auf Instagram von Thunberg. In 2023 wurde ein Großteil der Social-Media-Debatten noch immer auf Twitter, später X, ausgetragen. Meta hat sein Netzwerk Threads im Dezember für die EU freigeschaltet. Und seine NutzerInnenzahl knackte innerhalb von wenigen Tagen die 100-Millionen-Marke. Meta hat allerdings wenig Interesse an politischen Debatten auf seiner Plattform. Und ob Nutzende das Netzwerk eines Monopolisten wieder zu ihrer Debattenplattform machen werden, wird sich wohl erst dann zeigen, wenn die ersten Hype-Zyklen abgeflaut sind.
Jenny Gensmer über das zurückliegende Jahr in den sozialen Netzwerken. Sie und Fazit im Deutschlandfunk Kultur. Falls Sie sich für die Feiertage und die Zeit danach vorgenommen haben, also richtig zu entschleunigen, dann wäre die Slow-Art-Bewegung vielleicht was für Sie. Studien haben nämlich ergeben, dass Museumsbesucherinnen und Besucher im Durchschnitt nur wenige Sekunden vor einem Kunstwerk verbringen. Und die Slow-Art-Bewegung, die will das ändern. Das Käthe-Kollwitz-Museum in Berlin macht da mit, unter dem Motto »Weniger anschauen, mehr sehen«. Alle zwei Monate, am letzten Donnerstag im Monat, lädt das Museum dazu ein, mal einfach nur zwei Werke von Käthe-Kollwitz intensiv zu betrachten und nicht die ganze Sammlung. Und die Direktorin des Museums, Josephine Gabler, ist jetzt in der Leitung. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie können wir uns das vorstellen? Also man steht dann ja circa eine Stunde vor einem oder zwei Kunstwerken und man zwingt sich dann, nicht weiterzugehen?
Also wir gestalten das als wirklich ganz spezielle Führung, ja auch abends um 18 Uhr, also nach der normalen Öffnungszeit des Museums. Es ist ganz still. Und die Gruppe, die sich zusammengefunden hat, geht vor ein ganz spezielles Werk, was wir ausgesucht haben. Und dann wird erst einmal wirklich nur geschaut. Und dann wird über das, was man gesehen hat, gesprochen. Und das kann dann schon auch mal bis zu einer halben Stunde gehen. Und dann geht man zum nächsten Werk.
Jetzt könnte ich ein bisschen böse fragen, also viel sehen ist ja eigentlich auch ein Zeichen von Neugier. Ist das jetzt wieder so ein Trend der Upper Class, die schon alles gesehen hat und jetzt irgendwie so Marie Kondo fürs Museum machen will? Weniger ist mehr?
Nein, eigentlich gar nicht, sondern man soll einfach auf sich selbst vertrauen. Also ganz, ganz naiv an ein Bild herangehen und gar nicht so sehr, ach, das weiß ich alles schon, sondern ganz unvoreingenommen gucken und dann Dinge entdecken, die man eben in 10, 12 Sekunden nie sonst auf einem Bild gesehen hätte. Und das macht unheimlich viel Spaß. Das ist vor allem für die Museumsmitarbeitenden ganz, ganz spannend, was Leute, die eben unvoreingenommen und zum ersten Mal gucken, dann aber eben intensiv auf so einem Bild sehen. Dinge, die wir noch nie gesehen haben. Also es ist eigentlich genau umgekehrt. Es ist was ganz Interessantes und Spannendes für Leute, die eben noch nicht alles gesehen haben.
Beobachten Sie das denn in Ihrem Museum auch, dass die Besucher so ja im Schnitt 10 Sekunden, 11 Sekunden vor einem Kunstwerk stehen, vielleicht sogar auch mit dem Handy das fotografieren und dann eigentlich das Kunstwerk nur durch den Blick des Handys betrachten?
Ja, das sehe ich immer öfter und es tut mir wirklich weh, weil also durch ein Handy sieht man gar nichts mehr. Und es ist ja eh bei uns durch die Papierarbeiten schwierig, es ist alles verglast und man muss wirklich ein bisschen schauen und nicht so abhaken, ah ja, dieses Bild, nie wieder Krieg, Plakat habe ich schon gesehen, zack, und es einfach nur noch so abspeichern, sondern sich dann wirklich auch davor stellen. Und in dieser kleinen Gruppe können wir auch mal ganz nah ans Bild rangehen und die Leute wirklich intensiv gucken lassen. Und das ist was Tolles.
Jetzt nehmen wir doch mal dieses ganz berühmte Plakat von Käthe Kollwitz, nie wieder Krieg. Ich stelle mir das total schwer vor, da so lange davor zu stehen. Wie wird man denn dazu angeregt oder was machen dann die Personen, die die Führung leiten, um da überhaupt was in Gang zu bringen in der Gruppe?
Also es ist wirklich schwer auszuhalten, so ungefähr mal 5 Minuten gar nichts zu sagen. Man kann ein bisschen motivieren, indem man selber nochmal ans Bild geht und selber nochmal schaut und dann auch so ein bisschen die Scheuen nimmt, jetzt wirklich dicht vor das Bild zu gehen. Und dann so nach einer gewissen Weile, wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt haben sie wirklich für sich selber die Leute genug gesehen, dass man dann einsteigt ins Gespräch. Es wird ja dann interaktiv. Und dass man halt dann fragt, was sehen wir denn hier? Und dann geht es eigentlich los, weil die Besucher sehr schnell das Gesehene mit dem Empfundenen zusammenbringen. Und dann wird es spannend, wenn der eine sagt, also das sieht aber aus wie und die ist tot. Und der andere sagt, nein, die ist nicht tot. Also das ist ganz, ganz interessant. Und letztendlich einigt man sich dann aber im Gespräch auf etwas, was es sein könnte, was man auch fühlt.
Und gibt es dann noch irgendwelche Infos oder ist das wirklich alles auf der rein betrachtenden Ebene?
Es ist wirklich so, und das hat sich über die Veranstaltung herauskristallisiert, die Leute möchten am Ende doch noch was erfahren. Denn was wir am Anfang auch machen, wir hängen auch die Beschriftung zu. Dass also nicht so versucht wird, über den Bildtitel etwas zu assoziieren. Aber dann möchten die Besuchenden dann doch sehen, wie heißt das Werk, wann ist es entstanden und so ein paar Erklärungen. Und mit der Zeit hat sich herausgestellt, auch so ein paar Einordnungen sind dann noch hilfreich und das geben wir dann auch.
1 bis 2 Werke in einer Stunde, das ist natürlich auch eine extreme Entschleunigung. Es gäbe ja auch die Möglichkeit, vielleicht auf andere Art und Weise zu entschleunigen. Vielleicht ist ja auch sogar jede Museumsführung eine Art der Entschleunigung, weil man da nicht so durchpesen kann und schon vorausgewählt wird. Warum haben Sie sich denn gerade für diese Art der Führung entschieden?
Weil eine klassische Museumsführung doch eher unter dem Aspekt läuft, einen Überblick über das Gesamtwerk von Käthe Kollwitz oder in anderen Ausstellungen über die Ausstellung zu geben. Während wir hier wirklich ganz bewusst, wir sind ja ein Personalmuseum, also wir zeigen nur Käthe Kollwitz. Und eben aus diesem großen Gesamtschaffen der Künstlerin zwei Arbeiten herauszuziehen, ist eine andere Art, auch zu gucken. Und wenn man dann sich bewusst macht, ja, ich kann ja eigentlich alle zwei Monate immer wiederkommen, dann lerne ich dieses Werk in einer Intensität kennen und schule auch mein Sehen, das mir dann auch für andere Museumsbesuche oder Ausstellungsbesuche unheimlich was bringt und hilft.
Wenn man jetzt nicht in Berlin wohnt und nicht zu Ihrem Museum kommen kann, aber vielleicht jetzt Interesse hat, das so umzusetzen beim nächsten Museumsbesuch, was würden Sie denn da empfehlen? Soll man sich dann jemanden mitnehmen und wie rentiert sich das eigentlich mit so einem teuren Ticketpreis, wo man dann ja das Gefühl hat, ich möchte möglichst viel sehen, weil ich habe auch relativ viel bezahlt?
Also erstens, wir haben Jahreskarten, die sind sehr günstig. Nein, aber die Grundidee von Slow Art oder der erste Impuls war wirklich, dass man mit einem Freund, einer Bekannten geht, um sich dann anschließend auch auszutauschen über das, was man sich so intensiv angeguckt hat. Also das würde ich jedem empfehlen, der sich wirklich vornimmt, ganz bewusst nur kleinere Teile der Ausstellung zu sehen, dass man dann einen Gesprächspartner hat.
Danke, Josephine Gabler. Sie ist die Direktorin des Käthe Kollwitz Museums in Berlin und hat die Slow Art Bewegung dorthin geholt.
Im Maschinenraum des Kulturbetriebs.
Und da richten wir heute mal den Scheinwerfer auf Fritzi Hennemann aus München. Sie steht zwar vor der Kamera, bleibt aber letztlich trotzdem für uns unsichtbar, denn sie ist Kinderdouble. Was sie dafür können muss und warum der Job manchmal nicht ungefährlich ist, das hat Tobias Krone herausgefunden.
Ein Kompliment war es vielleicht nicht, aber wahrscheinlich trotzdem der Startpunkt einer internationalen Filmkarriere.
Als ich Komparsin und Kleindarstellerin war, haben die Leute auch schon gesehen, oh, du bist ja ganz schön klein und du könntest ja auch gut Kinderrollen übernehmen.
Fritzi Hennemann übernahm Kinderrollen und tut das bis heute. Die Münchnerin ist 47 Jahre alt, klingt aber, wie man hört, einiges jünger und naja, sie ist 1,50 Meter groß und deshalb eben Kinderdouble.
Es können einerseits Situationen sein, bei denen gefährliche Szenen gedoubelt werden und dann bin ich als kleinste Stuntfrau sozusagen mit dabei.
Und in so einer Filmhandlung kann mit einem Kind ja durchaus einiges passieren. Mal wird Fritzi Hennemann bei einer Stephen King-Verfilmung von einem Mann mit einer hohlwangigen Fratze gewürgt. Mal steht sie komplett in Flammen, in der Stuntfachsprache Full Body Burn genannt. Mal wird sie, wie im umstrittenen Remake-Film Der junge Häuptling Winnetou, als junger Häuptling gefesselt in einen See geworfen.
Ich habe mich da lange auf die Szene drauf vorbereitet, habe mit einem Apnoe-Taucher trainiert, der sehr, sehr lange die Luft unter Wasser anhalten kann.
Ihre braunen Augen leuchten, als sie auf dem Notebook ihre Filmszenen zeigt. Ja, als Kinderdouble sollte man Stunts können oder zumindest lernen wollen. Eine von zwei wichtigen Facetten ihres Jobprofils.
Also es sind nicht nur spaßige Kinderbuchverfilmungen, wo ich mitmache, sondern wirklich auch, da geht es wirklich ans Eingemachte. Und das sind auch teilweise Szenen, wo eben kein Kind involviert werden sollte. Sprich Gewalt, Unfälle, psychische Gewalt, körperliche Gewalt.
Und dann kommt die gute alte Filmtrickserei ins Spiel. Die bewirkt, dass man in diesen Szenen zwar Fritzi Hennemanns Körper sieht, aber immer das Gesicht des Kindes. Wie in dieser Action-Szene, wo eine Jugendliche wegläuft und auf die Ladefläche eines fahrenden Pickups springt. Fritzis Sprung sieht man nur von hinten.
Hier wurde es auch wieder gegengeschnitten. Dann tauche ich ab. Der Wagen hält und das echte Mädchen guckt raus.
Oder das Todesopfer in einem Münchner Krimi.
Auch die Leiche im Eisbach bin ich.
Der andere Aufgabenbereich eines Filmdoubles hängt damit zusammen, dass Kinder bei einem Filmdreh nicht lang arbeiten dürfen. Als Kinderdouble ist Fritzi Hennemann also auch eine Anspielpartnerin.
Ich bin quasi eine Schauspielerin, die im Namen des Kindes erst einmal diese Szene einrichtet. Das heißt also, das Licht wird eingestellt, die Kamera wird eingestellt, die Regie schaut sich das schon mal an. Ich spiele schon mal mit den anderen Kollegen und Kolleginnen diese Szene einfach durch, damit die Regie eine Idee beispielsweise bekommt, wie das aussehen könnte.
Wenn dann alles passt, kann das echte Kind kommen.
In den meisten Fällen bin ich im Vorfeld bei der Vorbereitung mit dabei, damit die Szene einfach mit dem Kind schnell abgedreht werden kann, eben weil es nur eine beschränkte Drehzeit hat.
Als Kinderdouble sind Fritzi Hennemanns Schauspielfähigkeiten doppelt gefragt. Denn sie muss nicht nur in die Rolle des zu spielenden Charakters schlüpfen, sondern auch in den Körper des jeweiligen Kindes.
Als erstes schnappe ich mir das Kind, wenn es dann am Set-Tag da sein sollte. Und ich laufe mit dem Kind einfach mal eine Runde. Also gucke, wie bewegt sich das Kind, beziehungsweise wie bewegt es sich in der Rolle natürlich. Und dann adaptiere ich das einfach.
Beide Geschlechter?
Beide Geschlechter, genau. Oder auch was dazwischen. Also ich habe neulich auch eine non-binäre Person gespielt oder gedoubelt. Und das hat auch einfach ja Herausforderungen, selbstverständlich. Aber jeder ist ja anders. Also jeder bewegt sich anders. Man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Aber klar, natürlich kann man sagen, im bestimmten Alter bewegt sich ein Junge, der Fußball spielt, anders als ein Mädchen, was, um in die Schublade ganz tief zu greifen, Ballett tanzt.
Ob sie damals in ihrer eigenen Kindheit, als sie von einer Filmkarriere träumte, eigentlich Kinderdouble werden wollte oder nicht auch die Heldin mit Gesicht und Namen auf dem Filmplakat? Fritzi Hennemann nickt, klar, aber...
Man muss einfach seine Eitelkeit auch dahingehend zurückstellen und sagen, so, jetzt bin ich am Set eines Kinderfilms und ich würde ja wahnsinnig gern auch irgendwie sichtbar mitspielen. Ja, klar, wäre natürlich cool, aber ich bin als Double gebucht. Also ist das mein Anspruch, dann als Double in Erscheinung zu treten.
Und sie gönne dann auch den darstellenden Kindern den Applaus bei der Filmpremiere. Unter anderem für die komplizierten Szenen, bei denen ja eigentlich sie zu sehen ist. Von den Kindern hat sie einen neuen Blick auf Schauspielen gelernt.
Die haben einfach eine ganz andere Herangehensweise an ihre Rolle, wie sie spielen. Und das finde ich total toll, weil die lassen einfach los, die lassen es einfach laufen.
Das Kinderdouble Fritzi Hennemann, sie hat einen dieser Berufe des Kulturbetriebs, die normalerweise unsichtbar bleiben. Jetzt wechseln wir aber wieder auf die große Bühne hier in Fazit und da wartet schon Lars Eidinger. Gerade konnte man ihn wieder als bipolaren Alfred Nüssen in der vierten Staffel von Babylon Berlin sehen. Er spielt außerdem in Kinofilmen mit Sandra Hüller und Juliette Binoche, legt Musik auf und fotografiert. Seine berühmteste Rolle am Theater ist aber Hamlet an der Berliner Schaubühne. Er nennt sie auch seine Lebensrolle. Das zumindest hat er meiner Kollegin Britta Bürger erzählt im Gespräch, das Sie morgen ab 10.05 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur hören können. Und da erzählt Lars Eidinger auch von eben dieser Hamlet-Inszenierung, bei der Essen herumfliegt, Wasserschläuche im Einsatz sind und Kunstblut fließt.
Ein entscheidender Aspekt ist tatsächlich, ich muss es nicht sauber machen. Also es fühlt sich oft an wie Kinder, die nach Hause kommen und ihre Kleidung abstreifen im Flur und in die Badewanne gehen und dann ihren Schlafanzug anziehen.
Das heißt, das Team im Hintergrund, das sind die, die denken, oh nee, jetzt kommt wieder Hamlet.
Auf jeden Fall, okay. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Also ich habe eine ganz liebe Freundin, die Marita Kaiser, die Garderobierin, mit der ich sehr verbunden bin, mit der ich auch Weihnachten feiere, die muss es oft sauber machen und die steht dann oft bis 2 Uhr in der Waschküche, damit wir am nächsten Tag wieder spielen können. Die wollte immer, dass ich so eine Persil-Werbung mache, rein oder nicht rein. Aber ich mache keine Werbung, aber ja, das sind die, also die sieht man ja gar nicht, ne? Aber was da geleistet wird, ist tatsächlich enorm. So. Aber ich glaube, wenn ich wüsste, dass ich es danach sauber machen muss, würde ich wahrscheinlich nicht so extrem rumsauen da.
Lars Eidinger saut rum, alles für die Theaterkunst. Das ganze Gespräch mit ihm gibt's morgen ab 10.05 Uhr bei uns im Programm, 2 Stunden lang und natürlich auch in unserer DLF-Audiothek. Dort gibt's übrigens auch alle Fazitsendungen. Diese hier ist jetzt zu Ende. Mein Name ist Elena Gorges. Ich sag Tschüss und frohe Weihnachten.